Was wir aus dieser Geschichte heute Abend rausnehmen, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ beim Predigen, der so Bibelgeschichten am Stück rausnimmt. Aber diese Geschichte, die liegt mir jetzt schon seit 3 Wochen auf meinem Herzen, im Bauch, wo immer du willst. Und letzte Woche habe ich schon gedacht, wow, also ich glaube, ich sollte das mal nehmen. Aber dann war mir, nein, ich glaube, die Marei sollte. Und Marei hat ja letzten Sonntag gepredigt, eine sehr gute Botschaft, die ihr euch unbedingt anhören solltet. Sie wird die Woche im Internet freigestellt, reingestellt. So ganz wichtige Botschaft auch, gerade bei Bedrohung und allem auch mit Kühnheit voranzugehen. Aber da war viel, viel, viel mehr drin, was Marei da erzählt hat. So, ich kann euch nur ermutigen, in der nächsten Woche da reinzuhören, in das, was sie letzten Sonntag gesprochen hat. Bei mir geht es heute um diese Begegnung Jesu mit einer Frau aus Samaria, der Samariterin. Und das ist in Johannes 4, für solche, die mitlesen möchten. Denn ich möchte einfach so ein Stück durch den Text gehen. Und möchte zum einen heute Abend deutlich machen, dass egal wie weit weg du von Gott bist, dass Gott dich total lieb hat und dass Gott dich wirklich ernsthaft will. Gott will mit dir leben. Gott will mit dir leben. Zum anderen gibt es draußen in der Welt viele Menschen, auf der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, die nach Gott hungrig sind, die nach Gott suchen, die sagen, ich würde gerne den wahren Gott kennenlernen. Und sie haben aber niemanden, der ihnen von diesem Gott etwas erzählt. Und wir sind da als Gläubige gefragt und auch aufgerufen, wirklich in einer Haltung zu leben und in einer geistlichen Einstellung zu leben, um auch die Menschen zu entdecken, die Gott möchten. Allgemein, wenn wir uns die Welt anschauen, dann sagen wir, es geht alles im Bach runter, es ist böse, es geschieht so viel Schreckliches, so viel Schlimmes. Nach dem Verständnis der damaligen Zeit geschah damals auch viel Schlimmes, auch viel Schreckliches. Die Römer haben gehaust wie die Vandalen und sie haben überhaupt nur ihr Recht ausgeübt. Wer ihnen nicht in den Kram passte, der wurde ganz einfach ermordet, gekreuzigt. Kreuzigung war ja nicht nur etwas, was Jesus widerfuhr, sondern die Römer hatten das ja als Bestrafung auch für ihre Feinde und ihre Gegner, dass sie Leute einfach kreuzigten. Das heißt, brachten sie zum Ausdruck, das ist der Abschaum, das ist der letzte Dreck von Menschen und die gehören an so ein Kreuz. Und an so ein Kreuz ließ Jesus sich schlagen, weil du und ich eigentlich ohne Gott Abschaum sind, voll von Dreck. Und schauen wir uns das Gespräch mal, die Geschichte an. Jesus, Johannes 4, Abvers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl selbst Jesus ja nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Und dann heißt es Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Er musste. Normalerweise musste er nicht. Normalerweise ging ein Jude nicht durch das Gebiet von Samaria. Normalerweise sagte ein Jude, dieses Gebiet, da leben unreine Menschen, da leben Menschen, die sich Juden mit anderen Nationen vermischt haben. Das sind Leute, die sind von Gott verflucht, die sind unrein und wer dieses Gebiet betritt, der wird auch unrein. So, der normale Jude ging, wenn er nach Galiläa wollte, der normale Jude ging entweder am Meer entlang oder er ging im Jordantal entlang, nach Galiläa zu kommen. Aber der normale Jude ging nicht durch Samaria. Und dann fragst du dich natürlich, von Jesus heißt es, er musste aber durch Samaria ziehen. Wer hat ihn denn genötigt? hat man ihm den Tod angedroht, wenn du jetzt nicht diesen Weg wählst. Hinzu kommt noch, dass dieser Weg durch Samaria der kürzere Weg war. Man konnte nämlich direkt oben drüber durchgehen und nach Galiläa. Es war kein Umweg. Er musste. Warum? Weil Jesus unter der Führung, unter der Leitung, unter der Führung des Heiligen Geistes war. Jesus sagte, ich tue nichts, es sei denn, ich sehe, dass mein Vater das tut. Also Jesus, wenn wir von Jesus lesen in der Bibel, dann stellen wir fest, dass er morgens am Beten war und in seinem Gebet, in seinen Gebeten, da schliefen die Jünger noch. Er ging schon vor Morgengrauen, da war er dort. Und der Hebräerbrief sagt, dass er in seinen Gebetszeiten nicht nur Happy Hours hatte, nicht nur fröhliche Stunden, sondern Jesus hatte in diesen Gebetszeiten Kämpfe, geistliche Kämpfe. Kämpfe, die er auch Ausdruck für die Menschen und für den Dienst, den er am Tag tut. Der Hebräerbrief sagt, in seinen Gebeten hat er viel Weinen und lautes Geschrei vor Gott kundgetan. Er hat geweint und geschrien vor Gott. Und wir sehen, als Jerusalem so bockig ist und sagt, wir brauchen keinen Jesus, als die Einwohner von Jerusalem das sagen, wir brauchen diesen Jesus nicht, dass Jesus so bekümmert darüber, dass er am Stadtrand an einer Mauer steht oder auf dem Berg und er schaut über diese Stadt und er weint über diese Stadt und sagt, oh, musst du doch erkennen, dass ich doch dein Helfer, dein Retter bin, der dein Leben wirklich in ein Ziel und in eine Zukunft und vor allem in eine Rettung hineinbringen könnte und so weiter. Er musste durch Samaria ziehen. Warum? Weil er sagt, ich tue alle Zeit, was ich den Vater tun sehe. Und ich rede alle Zeit, was ich den Vater reden höre. Er sagt, ich werde zu euch nicht reden, wenn ich das vorher nicht bei meinem Vater gehört habe. Und er sagte auch, ich werde kein Wunder tun, es sei denn, ich habe dieses Wunder vorher bei meinem Vater gesehen, dass ich es tun soll. Und er musste durch Samaria gehen. Warum? Weil hier in diesem Gebiet von Samaria, in einer Stadt Sychar, in dieser Stadt Menschen vorbereitet waren von Gott für die gute Nachricht des Evangeliums. Wir lesen weiter, er musste also dorthin gehen. Normalerweise hätte er, wie gesagt, am Meer entlang gehen oder durchs Jordantal. Und dann heißt es Vers 5, und er kommt nun in Samaria, in eine Stadt Samarias. Diese Stadt heißt Sychar. Sie ist nah bei dem Feld, das Jakob für seinen Sohn, seinem Sohn Josef damals gab. Und dort war eine Quelle Jakobs, die wurde die Quelle Jakobs genannt. Jesus, er war nun müde von der Reise und dann setzte er sich einfach an dieser Quelle nieder, an diesem Brunnen nieder. Beachte, dieser Brunnen war in dieser Stadt. Wir haben gerade vorher gelesen, er kam in die Stadt Sychar. Dort kam er zu diesem Brunnen. In diesem Brunnen, in der Stadt, setzte er sich nieder. Es war um die sechste Stunde, also es ist so zwischen 11 und 12 Uhr mittags. Und dann kommt eine Frau aus Samaria, also er ist dort, seine Jünger sind dort, er und seine 12. Da kommt eine Frau aus Samaria und die will Wasser schöpfen, Wasser holen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und hier möchte ich dir etwas sagen, der du sagst, ich will Menschen das Evangelium von Jesus weiterbringen. Du musst ins Gespräch mit den Menschen kommen. Es ist nicht genug, irgendwo einen Döner zu essen, sich hinzusetzen, Döner zu essen. Sondern du musst schauen, wer ist dort in diesem Dönerladen, den ich einfach ansprechen kann mit der Botschaft des Evangeliums. Das heißt, geistlich geschaltet sein, bereit sein. Will Gott zu irgendjemand in diesem Laden, in diesem Restaurant, wo immer ich mich bewege, will Gott zu jemandem durch mich reden? Soll ich jemanden in Kontakt bringen mit Jesus? Und Jesus macht das hier. Eine Frau kommt also, schöpft Wasser. Vielleicht könntest du es auch sagen, hier, du gehst in einen Dönerladen. Ja, viele sind ja Döner. Oder du gehst zu Mc's. Du gehst zu McDonald's und setzt dich dort rein. Und dann isst du dort deinen fettmachenden, deinen Leib spreizenden, auseinandertreibenden Hamburger. Mit Pommes und viel Mayonnaise und viel Ketchup. Und meistens sind wir dann schon so von einem Völlegefühl überladen, dass wir überhaupt nicht, wer kommt denn da jetzt noch rein? Na, guck mal, ey, Alter, siehst du, wie der aussieht? Wie sehen wir die Leute, die kommen? Wie sehen wir? Siehst du jemand, der auch Wasser schöpft, der kommt auch seinen Döner, seinen Hamburger holen? Siehst du ihn? Und siehst du da vielleicht jemand, der Gott sucht? Hast du dir schon mal überlegt, wie viele der Leute, die du gesehen hast, wenn du irgendwo deinen Döner gefuttert hast, deinen Nackes gegessen, oder du warst beim Griechen, oder du warst beim Chinesen, oder. Aber da kommen Leute rein. Und diese Leute kommen rein. Was sind das für dich? Sind das einfach nur Gäste dieses Restaurants? Oder sind es Menschen, die du anschaust, ist da einer unter ihnen, der Sehnsucht hat nach Gott? Und ist da diese eine Person, die da reinkommt? Kann es sein, dass hinter dieser Person eine ganze Familie, eine Sippschaft steht, die alle hungrig sind, warten auf Gott? Da du aber nur deinen griechischen Gyros-Teller vor dir hast, verpasst du diese nach Gott hungrigen Menschen. Hallo, seid ihr mit mir? Jetzt wärst du doch lieber bei 18 Uhr beim Fußball geblieben. Naja, jetzt ist es spät, die Türen werden abgeschlossen, wenn irgendwas ist. Ne? Also guck mal gleich. Ja, okay. Also, und Jesus ist an diesem Brunnen. Und er sagt, gib mir zu trinken. Jesus nimmt Kontakt auf. Also ich bin ja ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Wenn ich irgendwo einem Menschen begegne, komme ich ins Gespräch. Ich suche das Gespräch. Wenn ich unterwegs bin, ich suche das Gespräch. Weil ich will irgendwo einen Ansatzpunkt haben. Dann will ich gucken, ist da ein Mensch, der sagt, ich will Gott, ich brauche Gott. Wenn er sagt, ich will Gott, dann werde ich ihn zu Gott führen. Wie ist unsere Haltung, unsere Einstellung? Jesus nimmt Kontakt auf. Seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Klar. Wie ist das eigentlich? Zwei Leute in der Gemeinde evangelisieren und die anderen gehen, um Speise zu kaufen, Döner und Meckes zu essen? Wie ist es so? Wie ist meine Einsatzfreudigkeit? Wie ist so mein Verhalten? Wie ist so mein Denken? Was will ich hineinbringen? Okay, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, aber vielleicht gelingt es mir ja doch. Und er sagt, die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wieso bittest du mich, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich, dass ich dir zu trinken gebe? Ich bin eine Samariterin. Aus meiner Hand dürftest du kein Trinken empfangen, denn dann werde ich dich verunreinigen. Mann, weißt du, dass ich Jesus, sie wusste ja nicht, wer er war. Weißt du, dass ich dich dann verunreinigen werde, wenn ich dir als samaritische, unreine, ungläubige, nach Juden, ungläubige Frau, wenn ich dir zu trinken gebe, dann mache ich, du Mann, der du da am Brunnen sitzt, dann mache ich dich schmutzig. Wie bittest du mich? Denn die Erklärung in der Bibel ist doch, Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jesus antwortet ihr und sagt dann, wenn du das Geschenk Gottes kennen würdest, wenn du wüsstest, wer derjenige ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. Jesus sagt, wenn du mich bitten würdest, du weißt nicht gerade, wer vor dir sitzt. Du siehst nur einen jüdischen Mann. Du siehst nichts anderes. Ein jüdischer Mann, der da sitzt, der hat Durst und der will Wasser haben. Und du siehst nur eins, als samaritische Frau darf ich ihm nichts geben. Ich werde dich verunreinigen. Außer dem Mann, du darfst mit mir überhaupt nicht reden. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer der ist, der hier am Brunnenrand sitzt und dich um Wasser bittet, wenn du ihn bitten würdest, er würde dir lebendiges Wasser geben. Weckt das nicht Neugier? Verstehe? Sei doch mal ein bisschen kreativ zusammen mit dem Heiligen Geist.
Also, nicht so plump. Hey, kennst du schon Jesus, Alter? Nee, noch nicht? Okay, Alter, wird aber Zeit, ne? Lass dir von mir erzählen, weißt du, hey.
Hey, nein! Schau die Menschen an! Lass dich vom Heiligen Geist mitnehmen. Der Heilige Geist will dir gerne zeigen, was in dieser Person los ist. Weißt du, was das Tollste ist, wenn du mit Menschen über Jesus sprichst? Dass auf einmal der Heilige Geist jetzt sagt, guck, das und das ist bei der Person los. Und wie oft, wenn ich mit einem Menschen spreche, manchmal zeigt es der Heilige Geist, manchmal nicht, manchmal steht da jemand. Und ich sage ganz einfach, du, Gott möchte gerade, dass ich für dich bete, ist das okay? Wow, sagt die Person, ja. Und dann bete ich für diese Person. Und dann weint diese Person, manchmal hemmungslos. Das hat noch nie jemand mit mir gemacht. Noch nie hat jemand mit mir gebetet. Die Person sagt nicht so, jetzt habe ich geweint, also was muss ich jetzt mich beten? Nein. Und ich sage, so, also diese Tränen, ne, die sind ja jetzt, du musst dich jetzt bekehren. Nein. Sei einfach mal Mensch. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Bete mit mir. Wir bringen ein religiöses Korsett, stülpe niemand über. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Menschen bekehrt werden oder zu Jesus kommen und dann sind sie zum Glauben gekommen und dann kriegen sie ein religiöses Korsett aufgestülpt und dann sind sie uniformiert und laufen alle gleich durch die Gegend. Fürchterlich, es ist nichts Schrecklicheres als so etwas. Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen und unterschiedlich können wir mit Jesus leben. Unterschiedlich werden wir Jesus erfahren. Ganz unterschiedlich. Wenn du das wüsstest, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus macht die Frau also total neugierig. Die Frau sagt, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, du hast keinen Behälter, du hast keine Tasse. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser nehmen? Da kann doch schon mal ganz provokativ was rüberkommen, wenn du jemandem etwas von Jesus erzählen willst. Und er sagte, woher weißt du, dass das das Richtige ist? Woher willst du wissen, dass das die richtige Religion ist? Hey, was erzählst du mir hier? Kann ja jeder herkommen erzählen. Ich kenne meinen Priester, ich kenne meinen Pfarrer, ich kenne meinen Mufti, ich kenne sie alle. Was willst du eigentlich? Wir können uns sehr leicht rausnehmen lassen. Und woher willst du das denn nehmen? Und sie sagt noch eins drauf. Hör mal zu, Mann, da am Brunnen. Du bist nicht größer als unser Vater Jakob. Du bist dieser verschwitzte, durstige, mit dreckigen Sandalen und Füßen am Brunnen sitzende jüdische Mann. Und du willst mir lebendiges Wasser geben? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Was denkst du dir eigentlich? Wer bist du? Und der hat uns den Brunnen gegeben. Und er trank daraus. Und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, schon mal zu Frau, jeder, der von diesem Wasser aus diesem Brunnen trinken wird, der wird wieder Durst haben. Und jetzt macht Jesus etwas klar. Und er erklärt euch, ich bin größer. Und ich stehe hier heute als einer, der mehr für dich hat. Ich bin hier, weil ich mehr für dich habe. Ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich als Religion. Ich habe für dich mehr als todbringende Religion. Christliche Religion ist genauso tödlich wie buddhistische, hinduistische und islamische Religion. Religionen sind schädlich für den Menschen. Es gibt nur eins, was unschädlich ist für den Menschen. Und das ist Jesus Christus, der sagt, ich gebe dir nicht Religion. Jesus sagt, ich gebe dir das Leben und ewiges, dauerhaftes Leben. Jesus kam nicht, um uns eine Religion zu bringen. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Er sagt, du sollst mit Gott persönlich kennenlernen. Und du sollst nicht über deinen Priester und deinen Pfarrer und deinen Mufti und deinen Ayatollah, du sollst nicht über diese irgendwie nur da geknechtet werden. Nein, Gott sagt, streif doch mal alles ab. Und Gott sagt, komm doch mal direkt zu mir, schau mal mich direkt an. Und Jesus bringt dich direkt zu Gott dem Vater. Amen. Er ist der Einzige. Religion bringt, christliche Religion, kannst du genauso eine Pfeife rauchen, wie andere ihr Zeug in der Wasserpfeife rauchen. Jesus sagt, ich bin größer, da ist mehr. Wer aber von dem Wasser trinken wird, sagt er dann der Frau, das ich ihm geben werde, dem wird in aller Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das Wasser, das ich euch gebe, wird in dir selber eine Quelle werden und diese Quelle in dir fließt in das ewige Leben. Damit macht Jesus deutlich, und er erklärt es ja später, damit macht er deutlich, ich lege ewiges Leben in dich hinein. Denn dass wir äußerlich Durst haben, wenn wir unterwegs sind oder einen langen Marsch haben und wir sagen, wir brauchen jetzt einen kühlen Trunk Wasser, das stillt ja nicht den Durst der Seele. Das stillt ja nicht den Hunger der Seele. Das kann nur Gott machen. Und Gott sagt, ich möchte in dich reinkommen, ich möchte in dein Leben kommen und ich will in dir ewiges, erfüllendes, dich befreiendes, dich zufriedenstellendes Leben hineinlegen. Und jetzt? Die Frau hat, wir würden sagen, angebissen. Aber das ist schon fast zu platt. Die Frau sagt, hör zu, du Mann am Brunnen, ich will das. Ich will dieses Leben, ich will's. Ich will's. Die Frau sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Ich will nicht mehr Durst haben und hierher kommen und schöpfen. Sie ist immer noch voll auf den Brunnen gedacht. Sie hat immer noch gedacht, warum ist sie dann um 11 bis 12 Uhr zum Wasserschöpfen gekommen? Wir werden es gleich noch sehen. Diese Frau war eine Prostituierte, beziehungsweise eine Ehebrecherin. Sie hat mehrere Männer gehabt. Und sie war im Dorf geächtet. Niemand im Dorf, also die anderen Frauen, die verheirateten Frauen, die verheirateten Frauen konnten nicht mit ihr zusammen Wasser schöpfen. Das heißt, die Frauen, die bei den morgens und so weiter die zum Brunnen gingen, um Wasser zu holen, da durfte sie nicht dabei sein. Denn dein Leben ist schlimm, du bist so sündig, du bist so abgrundtief abgesunken, Frau. Wir wollen nicht, dass du mit uns zusammen am Brunnen kommst. Du verunreinigst uns alle. Die Frau hatte Zugangsverbot zu normalen Zeiten. Aber in der Tageshitze, Mittagshitze, wenn keiner Wasser holen kam, wenn die Leute im Schatten waren, wenn sie ihre Mittagszeit hatten mit ihren Familien, da konnte sie gehen und da konnte sie Wasser holen. Und genau um diese Zeit ist Jesus da. Eine Frau, Gott, darf ich dich mal fragen, hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Also wenn du doch Gott, wenn du doch viele Menschen erreichen willst, Gott, dann musst du deinen Missionar morgens schicken, wenn alle Wasser schöpfen. Wir haben doch so viele intelligente Vorschläge, wie Gott alles super toll machen könnte, richtig? Aber unsere Vorschläge, sie stimmen nicht mit dem Leben überein. Sie stimmen gar nicht mit dem überein, was Gott sieht. Und diese Frau sagt hier, ich will's. Und jetzt bringt Jesus das Gespräch auf eine neue Ebene. Eine weiterführende Ebene. Er sagt, geh, rufe deinen Mann und komm hierher. Jesus wusste, dass sie keinen Mann hatte. Er wusste, dass sie in einer sexuellen Beziehung lebte und nicht in Ehe lebte. Er geht jetzt ins Prophetische hinein. Wir wollen manchmal so bang sagen, also du, Gott hat mich zu dir geschickt, hör zu, bang, 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 bang. Und dann hör zu. Kann mal sein, dass Gott sagt, geh auf jemanden zu, sag es ihm. Aber das Prophetische wird nicht sein. Jesus wusste von Anfang an die Stunden, die er marschiert und gelaufen ist. Er ist stundenlang gelaufen, um endlich an diesen Brunnen in Sychar in Samarien zu kommen. Da ist er Stunden in der Sonne und im Dreck unterwegs gewesen. Die sind morgens aufgebrochen. Und dann kommt er dort in der Hitze an. Sind wir bereit, solche Wege zu gehen? Sind wir bereit, diese Wege zu gehen? Wir sind ja nicht mal bereit, dem anderen zu vergeben, wenn er uns eine Laus über die Leber gelaufen ist. Wenn uns jemand gekränkt hat, jemand uns beleidigt hat, dann sind wir eingeschnappt und dann hängen wir in der Kurve, als hätte der Satan uns das Bein abgebissen. Hör an! Vergib, wie Christus dir vergeben hat. Weißt du, du bist so schlimm, dass man dir eigentlich nicht vergeben könnte. Wieso nehmen wir uns das Recht, anderen nicht zu vergeben? Gott vergibt dir, obwohl du so schlimm bist. Hallo? Gott vergibt dir. Du bist so abgrundtief schlimm, dass ich, wenn ich die Erlösung hätte schaffen wollen, ich hätte dich nicht erlöst. Du bist mir zu schlimm. Aber Gott tat es. Aber Gott tat es. Gott sagt, du bist mir nicht schlimm genug. Dann sei doch bitte auch großzügig mit anderen Menschen. Okay. Jesus führt das ins Prophetische. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann.
Jesus sagt, ich weiß, du hast keinen Mann. Das hast du schon richtig gesagt. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Und die Frau sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Sie versucht ihn wieder in eine religiöse Diskussion reinzubringen. Weißt du, Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem soll man anbeten. Jesus sagt zu der Frau, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg in Samaria noch in Jerusalem Gott, den Vater, anbeten. Es kommt eine Zeit, da wird man Gott überall anbeten. Da brauchst du nicht nach Rom laufen, da brauchst du nicht nach Mekka pilgern, da brauchst du all das nicht tun, weil Gott sagt, da wo ein Mensch mich will, an dem Ort, an der Stelle, und er zu mir ruft, dann werde ich sagen, hier bin ich und dieser Mensch kann mir dort begegnen. Da musst du keine Pilgerfahrt machen. Hallo. Gott hat das alles geändert. Und Religion schleppt dich nach Rom oder sonst wohin, dass du wieder an einen Ort läufst. Das ist nicht Gott. Ist überhaupt nicht Gott. Ist überhaupt nicht Gott. Gott ist nicht so. Die Frau sagt, Jesus sagt, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da werden wir weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten, sondern überall werden wir den Vater anbeten. Und Jesus sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Hallo? Da muss ich doch eine Frage stellen an die Religion. Heute habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Was hat die EKD beschlossen? Es war vorher allein Jesus Christus. Ich habe es ja hier liegen. Was heißt es in Bezug auf unseren Glauben? Solus Christus, allein Christus. Sola Gratia, allein aus Gnade. Solo Verbo, allein im Wort. Sola Scriptura, allein aufgrund der Schrift. Und Sola Fide, allein durch den Glauben. Das war bis heute gültig. Die evangelische Kirche in Deutschland hat entschieden, dass allein durch Christus nicht mehr so verwandt werden soll. Sondern das würde das Gespräch zwischen Muslimen und den Kirchen würde es störend wirken. Und deshalb, allein Christus sollte nicht mehr so genannt werden. Ja. Das heißt, wir haben eine gottlose EKD-Spitze. Das sind Menschen, und das muss ich euch sagen, die ihr auch aus dem Ausland hier seid. Diese Kirche ist eine gottlose Kirche. Sie hat mit Gott nichts zu tun. Ja. Und da finden Menschen auch nicht Gott. Genauso wie du im Buddhismus nicht Gott findest. Aber weißt du, es gibt auf dieser Erde Menschen, überall auf dieser Erde. Und ich freue mich riesig, allein wenn ich an den Iran denke. Dort im Iran sind Hunderttausende von Menschen, die Jesus Christus kennenlernen. Im Untergrund sind Hunderttausende, die in Häusern sich treffen und Jesus Christus kennen und Jesus Christus lieb haben. Alleine wenn wir denken in unserem Land, wie viele Menschen aus dem Iran haben hier Jesus kennengelernt und haben Gott persönlich kennengelernt. Jesus sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ich frage dich, wenn du nach Rom gehst und bei dem Papst im Petersdom bist, findest du da Gott? Siehst du Gott, wie er ist? Nein, du siehst ihn nicht. Wenn du nach Mekka gehst, hast du in Mekka Gott gefunden? Nein, du bist an eine Teilhabe einer religiösen Zeremonie geworden. Und egal, wo immer du bist, ob du im hinduistischen Tempel bist, wo immer du bist, du nimmst an Zeremonien teil, aber kennst Gott nicht. Aber Menschen, die sagen, ich will Jesus Christus und die Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen, diese Menschen bekommen eine persönliche Beziehung mit Gott, dem Vater. Ich rede jeden Tag mit Gott. Ich rede tags mit Gott und er redet mit mir. Ich rede nachts mit Gott und er redet mit mir. Wo immer ich bin, er spricht mit mir. Wir unterhalten uns. Und ich bin nicht in der Klapse. Ich bin im Himmel. Ich bin mit Gott. Bringt deine Religion, bringt sie dir diesen Gott des Universums, der allein barmherzige und der allein mächtige Gott, dieser Gott, bringt er Frieden in dein Leben? Wenn du zu ihm betest, spricht er mit dir? Kannst du zu dem Gott, den du anbetest, sagen, lieber Vater? Ich kann das sagen, weil Gott sagt, ich will euer Vater sein. Und wir kommen zu Jesus. Wir nehmen Jesus in unser Leben auf, machen ihn zu unserem Herrn. Und dann geben wir unser Leben, und dann kommt Jesus in unser Leben. Er vergibt uns all unsere Schuld, egal was wir getan haben. Und sagt, komm, ich bring dich zusammen mit meinem Vater. Und Gott sagt, schön, dass du endlich da bist. Schön, dass du mich kennengelernt hast. Ich habe so lange auf dich gewartet. Gott wartet auf dich. Religion wird dich nicht mit Gott zusammenbringen. Unmöglich, es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Es gibt Dinge, die sind unmöglich. Religion bringt dich nicht mit Gott zusammen. Geht nicht. Du musst zu Gott kommen und kannst nur zu Gott kommen durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Also ihr betet an, was ihr nicht kennt. Und Jesus sagt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Luther hat übersetzt, das Heil kommt von den Juden. Das stimmt so nicht. Weil der Grundtext der Bibel sagt, das Heil kommt aus den Juden. Und wer kommt aus den Juden? Jesus. Aber von den Juden kommt nicht das Heil. Die Juden sind, wenn du sie heute als Nation anschaust, genauso gottlos wie andere Nationen. Natürlich stehen sie unter einem besonderen Schutz von Gott. Natürlich hat Gott gesagt, diese Nation wird nie aufhören. Und Gott hat gesagt, sie wird als Beweis sein bis zum Ende, dass sie mein Volk sind. Und Gott sagt auch, ihr seid dort eingepfropft, ihr seid in diesen Glauben hineingekommen. Das sind all diese Dinge. Aber die Juden bringen dir keine Rettung. Die Juden verbieten sogar Mission. Die Juden, also sei mal richtig nüchtern, das Heil kommt aus den Juden. Und wer kam aus den Juden hervor? Jesus, der Messias, Jesus, unser Herr, er kam aus den Juden. Und dieser Jesus bringt Leben. Israel bringt mir kein Leben. Da kann ich über der Via Dolorosa laufen, Tag und Nacht. Ich kann auf den Knien dann langrutschen. Ich werde dadurch kein ewiges Leben bekommen. Aber ich werde dort, auch in der Via Dolorosa, wenn ich dort knie und bete oder stehe und bete und sage, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du mein Herr bist. Dann wird er sagen, hier bin ich. Ich versöhne dich mit dem Vater. Aber keine Nation bringt dich mit Gott in Verbindung. Das ist Utopie. Ist doch gegen die Schrift. Es kommt die Stunde, sagt Jesus, da werden die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Solche Anbeter sucht der Vater. Gott ist nämlich Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Das ist wieder diese schöne Egoemie. Ich bin dieser Christus. Das hat er nie so frei gesagt. Aber dieser Samariterin sagte, du, ich bin Egoemie. Das ist die alte Jahwe-Formel. Im Alten Testament, als Gott sein Volk aus Israel, aus Ägypten herausführen wollte, da sagt Mose, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Dann sagt Gott, sage ihnen, ich bin, hat dich geschickt. Und immer wenn Jesus kommt und sich vorstellt als der Sohn Gottes, dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ich bin. Er ist der von Gott gesandte Messias. Er wurde gekreuzigt. Er starb für unsere Sünden. Aber er ist am dritten Tag auferstanden. Und er ist zu Gott in den Himmel gegangen. Dort wurde er als König eingesetzt, wie ich das vor einiger Zeit hier dargelegt habe und euch bewiesen habe. Er wurde dort als König eingesetzt. Und er sagt, jetzt sagt er, ihr meine Gläubigen seid auf dieser Welt, geht und bringt die gute Nachricht zu den anderen Menschen. Und ich werde jeden Tag eures Lebens mit euch sein, euch begleiten und das bestätigen, was ich euch versprochen habe. Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Und darüber kam, also die Frau ließ nun den Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen. Da sitzt jemand am Brunnen, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Du, ich vermute, das ist der Christus. Diese Frau, überleg mal, da hat sie was gepackt. Bisher war sie isoliert. Keiner wollte mit ihr sprechen.
unreine Frau. Das ganze Volk hieß unrein. Aber die hatten noch wieder ihre Clans, die sie abgesteckt haben. Und die sind besonders unrein. Mit denen haben wir wieder nichts zu tun. Kennst du das in der Gesellschaft? Mit dir habe ich nichts zu tun. Mit denen schon ein bisschen, mit denen noch ein bisschen mehr und mit denen gar nichts zu tun. Aber mit denen habe ich wieder viel zu tun. Wir sperren ab. Wir haben Menschen in Schubladen gesteckt. Also Schublade A, mich ansprechen. Schublade 2, was bringt mir die Beziehung mit dir? Schublade 3, naja, okay, wenn wir darüber uns einigen, dann mache ich die Schublade öfter auf. Schublade 4, ja, du hast mich beleidigt, du hast mich gekränkt. Du, ich werde dich nie wieder kränken, ich werde immer lieb zu sein, bitte lass mal Schublade auf. Was willst du, dass dann jemand aus der Schublade rausbettelt und sagt, bitte sei wieder lieb zu mir? Hey, egal wer dich in die Schublade gesteckt hat. Niemand kann dich in die Schublade stecken, es sei denn, du lässt es zu. Und wenn dich jemand in eine Schublade gesteckt hat, geh und steig aus. Tritt sie auf, tritt sie weg und sag, ich bin frei, ich gehe raus durch Jesus Christus, meinen Herrn. Und wenn dir jemand nicht vergeben will, ist doch wurscht. Das muss er selber mit sich ausmachen. Denn Jesus sagt, er wird früher oder später wird er vom Glauben abfallen. Also, musst du dir doch gar keinen Kopf machen. Leute, die dich vergeben wollen, mache ich mir keinen Kopf mehr. Sie werden früher oder später abfallen. Da hast du dich oft gemüht, über Jahre und über Monate und Jahre, so wäre das ja richtiger. Und irgendwie ist es immer dieselbe Geschichte. Da sagst du, hey, was soll das denn? Entweder man tut Buße über sein Verhalten oder man wird abfallen vom Glauben. Jesus sagt hier, die Frau sagt, kommt, ich glaube, das ist der Christus. Während die Frau also in die Stadt zurückging, heißt es, da kommen seine Jünger. Und die Jünger sagen, hey, Rabbi, hallo, Meister, das war die respektvolle Anrede für einen geistlichen Lehrer im Spätjudentum, Rabbi. Und er sprach zu, sie sagten, komm, Rabbi, iss. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Jesus sagt mit anderen Worten, ihr denkt an euren Magen, auf das, was ihr Lust habt. Wenn ihr irgendwo hinkommt und ihr hungrig seid, und Jesus war hungrig und Jesus war durstig und er saß am Brunnen und diente, aber Jesus sagt, wenn du hungrig bist, wenn du irgendwo hinkommst, wenn du zu deinem Dönerladen kommst, dann denkst du an Döner und nicht an die Menschen. Wenn du zu Meckes gehst, dann gehst du und denkst an Meckes, an den Hamburger, Cheesy oder sonst was, oder McBacon, ich weiß, das ganze Zeug, das ja nicht so lecker ist. Entschuldigt, muss das ja mal sagen. Also einmal im Jahr kann man sich so ein Brötchen mit so einem Teil da drin antun und dann weißt du, mein Körper braucht jetzt wieder Genesung. Aber die meisten Leute denken ja nur an ihren Magen. An was denkst du, wenn du wohin gehst? An was denkst du, wenn du einkaufen gehst im Supermarkt? Denkst du auch an die Menschen, die da mit dir einkaufen? Oder denkst du nur, oh, da habe ich auch lecker drauf und das ist auch, oh, das schöne leckere Eis und Schoko mit Vanille und Sahne. Und neben dir steht eine ganz arme Seele, die ist bekümmert bis in den Tod. Was denkst du denn? Hey, kauf dir auch mal ein Eis? Oder schaust du an und sagst, hey, kann ich dir helfen? Ich sehe, das geht dir gerade nicht so gut. Kann ich irgendwie was für dich tun? Was machen wir mit den Menschen, die in unserem Umfeld sind? Also, ich kaufe ja meistens auf dem Weg ein. Sagte meine Frau, du, ich bin auf dem Weg, ich bringe dann gerade noch was mit, was wir brauchen. Und ich bin dann bald wieder da. Ja, manchmal ist es dann doch eine Stunde und mehr, dass ich mal gerade nicht wieder da bin. Warum? Weil in der Zwischenzeit ich einem Menschen begegnet bin. Manchmal zweien oder dreien. Und die ganz einfach Gespräch brauchen, die Hilfe brauchen, mitten im Supermarkt. Außerdem bei dieser Jahreszeit toller Evangelisationsort, es ist immer gekühlt, klimatisiert. Ja, geh einkaufen und kauf nichts anderes, wie auch immer. Also, versteh, weißt du, was ich meine? Geh, und da sind Menschen, und dann sprichst du mit Menschen, und dann betest du zwischen den Supermarktregalen, dann betest du einfach mal mit jemandem, dem es schlecht geht. Und du sagst, Jesus, du bist doch jetzt hier. Und dann kriegst du hinterher, kommen Leute und sagen, das hat mir so geholfen, dass sie neulich mit mir gesprochen und gebetet haben. Das hat mir so geholfen. Das hat mir so gut getan. Versteh, ich sage das nicht, um mich darzustellen. Ich sage, will dir ein Beispiel geben, du kannst das genauso tun. Geh nicht in den Supermarkt und denk nur an deinen Magen. Sondern denke auch an die Menschen, die dort sind und die vielleicht Hilfe brauchen.
Und Jesus sagt hier, da sprachen die Jünger, Jesus sagt, ich habe eine Speise zu essen, die kennt ihr nicht. Die Jünger, die haben ja immer so Blitzanfälle gehabt. Hey, Petrus, hat ihm jemand zu essen gebracht? Und Jesus sagt, Leute, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und ich will sein Werk vollbringen. Also, jetzt war nicht Dönerzeit. Jetzt war nicht Hamburgerzeit. Jetzt war auch nicht Schweppes mit Sahne oder was immer du magst. Nein, das war es jetzt nicht. Jesus sagt, jetzt war am Brunnen sitzen, Magenknurren, durstig sein, Hitze erleben, kein Schattenbaum da zu haben, aber zu wissen, hier wird gleich jemand kommen, der braucht mich.
Gott, könntest du da nicht schicken, wenn eine Wolke gerade rüberkommt und dass ich dann wenigstens im Schatten evangelisieren kann?
Hey, wir haben doch so super Vorschläge, was Gott, weißt du, aber so wirst du nie die Welt erreichen. Dann könnte, man könnte dich, um was wir neulich hatten, 10.000 Mal kickstarten. Entschuldige, ich sag's mal so, aber wenn du geistlich deinen Arsch nicht nach oben kriegst, dann wird dein 50.000. Kickstarten auch nichts bringen. Gekickstartet wirst du in dem Moment, wenn du hingehst und tust, was Jesus gesagt hat. Amen. Das ist alles. Da brauchst du nicht rumwuseln und die Welt bereisen. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Wirklich nicht. Denn der, der dich kickstartet, weißt du, wer dich kickstartet? Der Heilige Geist. Und wo lebt der Heilige Geist? In München? Oder in Dänemark? Wo lebt der Heilige Geist? Hier, er lebt in uns. Und er sagt, hey, darf ich dich kickstarten? Und ich sage, Heiliger Geist, also ich werde jetzt mal 500 Kilometer fahren zum Kickstart. Der Heilige Geist sagt, könntest du dir sparen, ich kann das vor Ort machen. Ich mache das vor Ort, wenn du das willst. Du musst nur hingehen und das tun, das ist alles. Hallo? Ah, ich trete vielleicht manchen auf die Füße, aber das ist ja, bin ich ja manchmal gewohnt. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Jesus sagt, sagt ihr nicht, es sind 4 Monate, bis die Ernte kommt? Und da sagt Jesus, man könnte es übersetzen, ihr sagt, 4 Monate, bis die Ernte kommt. Und Jesus sagt, Leute, ich sage euch Folgendes. Siehe, das ist dieses, schau, schau, das siehe, bei uns ist so, wir haben das, wir sind ja so gewohnt zu leben. Siehe, ich sage euch, siehe, siehe. Aber das Wort siehe, wenn du es im Grundtext anschaust, in der Bibel, da steht, schaut, schau, nimm, sieh, schaut, hier, die Felder sind reif zur Ernte, schaut. Das ist, was Jesus sagt. Jesus war oft sehr über sich. Die Bibel sagt, auch vor Freude, er war manchmal so in Ekstase, dass er wild auf den Straßen rumtanzte und Gott pries und sagt, Gott, ich danke dir, dass du arme und unkluge Leute erwählt hast und die, die meinen, sie sind die Superschlauen, diese Leute, die gehen und gucken blöd zu und haben noch zu kritisieren und die erleben gar nichts. Hey, wenn du ein Superschlauer heute Abend hier bist oder ein Superschlauer im Internet, dann leg deine Superschlauheit ab und werde demütig. Denn den Demütigen gibt er Gnade. Alle anderen Leute kriegen keine Gnade. Vernachlässige, auch nochmal hier zurück, schaut die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und dann geht die Frau ja in die Stadt. Sie hat das all den Leuten erzählt. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn. Um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Vernachlässige, in deinem Dienst, in deinem Leben als Christ, nicht das Prophetische. Wir sehen, wie Jesus aufbaute, ein natürliches Gespräch, gib mir zu trinken. Er geht her und fängt an, über geistliche Dinge zu reden. Dann, als sie da mit ihm rumwurschteln will, diskutieren, dann geht er rüber ins Prophetische und sagt, hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ich weiß, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, hast du auch nicht. Das ist auch nicht der Mann. Oh, ich glaube, du bist ein Prophet. Das kann ja sonst niemand wissen. Du bist hier neu. Ich sehe dich das erste Mal. Gott hat es gezeigt. Sie ist voll ins Prophetische reingegangen. Und es heißt hier von der Frau, sie, die Leute glaubten um des Wortes der Frau willen, was er zu ihr gesagt hatte. Also das Prophetische hat total sie überführt. Und was passiert? Sie rennt in die Stadt aufgrund dieses prophetischen Überführtwerdens. als nun die Samariter zu ihm kamen, die kamen nämlich jetzt alle an den Brunnen, und auf einmal kamen sie auch alle mit der Frau, mit der man vorher nicht am Brunnen durfte. Aber dieses eine prophetische Wort an diese Frau, dieses, was diese Frau tief in ihrem Herzen berührt hat und wo sie eine Berührung von Gott hatte, hat alles so verändert, dass die Stadt ihre Vorbehalte vergaß und alle mit ihr zusammen an den Brunnen gingen und haben gesagt, diesen Mann müssen wir uns angucken. Als die Samariter zu ihm kam, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Und dann blieb er dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Bisher hatten viele geglaubt wegen der Frau. Jetzt war er eingeladen, offiziell in die Stadt. 2 Tage war er dort in der Stadt. Übrigens, wir lesen von keinem einzigen Wunder. Wir lesen nur, dass er 2 Tage lehrte. Interessanterweise kein Wunder, aber ich vermute, er hat trotzdem Wunder getan. Und jetzt mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen. Wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter. Vers 42. Nicht nur, weil du es erzählt hast, Frau. Jetzt haben wir ihm zugehört. Wir haben erkannt, ja, er ist von Gott. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Retter. Das haben wir erkannt. Jesus ist dieser Retter. Er ist wirklich der Wahrhaftige, der Ehrliche, der von Gott geschickte Heiland. Ich möchte nochmal zu Vers 8 gehen, die Jünger. Sie gehen in die Stadt, Essen einkaufen. Sie haben nichts von dem geistlichen Hunger der Stadt wahrgenommen. Sie sahen nicht die von Gott für das Evangelium vorbereitete Stadt. Die Frau, die ist ja in der Stadt schon rumgedüst. Die Jünger waren ja noch am Einkaufen. Und die Frau geht und fängt an zu erzählen. Die Jünger haben überhaupt nichts mitgekriegt. Die kommen mit ihrem Fresskorb da an und sagen, hier Jesus, wir haben jetzt Essen gekauft, lass uns mal essen. Und Jesus sagt, ich habe eine andere Speise. Im Moment ist mir etwas wichtiger als Essen. Wie geht es dir? Ist dir dein Magen wichtiger als Menschen um dich herum? Ist dir dein eigener Seelenfrieden wichtiger als die Rettung anderer Menschen um dich hin? Ich werde erst mit Menschen reden, werde ihnen von Jesus erzählen, wenn ich meinen eigenen Seelenfrieden gefunden habe. Diesen Seelenfrieden, den kannst du von heute, von hier auf da finden. Den Frieden findet man nämlich in Jesus. Hallo? Wenn du zu Jesus kommst, empfängst du Frieden. Und wenn du diesen Frieden nicht annimmst, dann bleibst du weiter im Unfrieden. Du entscheidest, ob du im Frieden bist oder nicht. Weil Jesus gibt dir diesen Frieden. Er gibt ihn dir jetzt. Ich kenne Leute auch, die in unsere Gemeinde kommen. 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre. Ach, wenn ich dann meinen Frieden gefunden habe und wenn ich innere Heilung richtig erlebt habe. Ich will dir mal was sagen. Du wirst, wenn du nicht aufhörst damit und stoppen und wirklich das annimmst von Jesus, was er dir geschenkt hat, dann wirst du als 90-jährige zahnlose Oma durch die Gegend laufen und immer noch innere Heilung suchen. Ohne Gebiss zwar, aber dann bist du vielleicht auch nicht mehr so bissig. Sie sahen nicht die von Gott für das Evangelium vorbereitete Stadt. Sie sahen nur, wir haben Hunger. Außerdem sind wir, glaube ich, nicht am falschen Platz. Jesus, wie kannst du durch Samaria gehen? Lass uns Essen holen, trinken und ab. Weiter nach Galiläa, heim, nach Hause gehen. Wie geht es dir? Oh Herr, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin müde. Und jetzt, und der Heilige Geist sagt, geh doch nochmal auf den Louis. Sprich doch da mit Menschen, sprich da mit jemandem, geh auf den Louis. Da sagt er, also, Herr, heute bin ich zu müde, außerdem, du weißt, morgen habe ich ganz früh meinen Job. Gut, dass du dem Herrn das sagst, der hat das nämlich bis dahin gar nicht gewusst. So hat er auch mal eine Neuigkeit erfahren, dass du bald ins Bett musst und dürfen. Aber weißt du, dein Schlaf und deine Ruhe ist ihm nicht so wichtig wie der Verlorene, der dort auf dem Luisenplatz sitzt und sagt, kann mir jemand etwas von Gott sagen? Ich habe so Hunger nach Gott. Will man da nicht auf seinen Schlaf verzichten? Will man da nicht seinen Döner vergessen und seinen Hamburger? Hallo? Die Jünger, die haben die ganze Stadt, eine ganze Stadt lädt Jesus ein, nimmt ihn zu sich und die Jünger haben keinen blassen Schimmer gehabt. Die Jünger wären durch diese von Gott vorbereitete Stadt hindurchgegangen, hineingegangen und sie hätten nur eins, wenn jemand gefragt, und wie war es in Sychar? Wie war es in Samaria und Sychar? Wie wir schon gedacht haben, lauter Gottlose.
Das sind schon wirklich unreine Leute, die da leben, diese Samariter. Oh Mann, mal gut, dass wir nicht zu denen gehören. Also wir waren froh, als wir wieder durch waren. Wenn die Jünger da durchgegangen werden, und so sind manche von uns vielleicht schon durch viele Plätze des Lebens gelaufen. Oh, das ist alles nichts. Aber warum? Weil wir nicht mit einer geistlichen Offenheit, mit einem offenen Ohr zum Himmel, mit einem offenen Auge zum Himmel durch die Situation des Lebens gehen. Und dann verpassen wir manchmal ganze von Gott vorbereitete Städte. Hallo? Wir müssen das wirklich uns ernst vornehmen. Wenn du und ich nicht geistlich wach unterwegs sind, werden wir nichts von dem geistlichen Hunger der Menschen um uns herum wahrnehmen. Nochmal. Wenn du und ich nicht geistlich wach unterwegs sind, werden wir nichts von dem geistlichen Hunger der Menschen um uns herum wahrnehmen. Von Gott für das Evangelium vorbereitete Menschen, Dörfer, Städte und Nationen werden wir verpassen. Wir werden sie verpassen, wenn wir nicht geistlich wach durch die Welt gehen. Und dein geistliches Wachsein steht über deinem körperlichen Wohlbefinden. Es steht da drüber. Es steht da drüber. Es steht da drüber. Es steht da drüber. Da sind Menschen draußen, die wir verpassen. Und das müssen wir uns anschauen. Und das ist die Richtung, in die wir gehen. Ich habe es genannt heute mit Jesus unterwegs. Du. Jesus sagt dann, oder in Markus steht geschrieben, denen damals sagte Jesus, dass sie hingehen sollen, verkündigen sollten, und sie taten das alles. Und dann heißt es, und der Herr war mit ihnen. Und bestätigte sein Wort durch mitfolgende Zeichen. Der Herr war mit ihnen. Ist der Herr mit uns? Dann lass es uns ausprobieren. Ist jemand von euch überzeugt, dass Jesus jeden Tag, jede Sekunde mit ihm ist? Ja. Guck mal, wir sind ganz mit 3 Stück nur noch gläubig hier. Kann ich gleich Aufruf machen. Also bist du überzeugt, dass Jesus mit dir ist?
Ja.
Wirklich überzeugt?
Ja.
Dann geh hin, tu, was er gesagt hat, und er wird es bestätigen. Oder nicht? Wenn er das nicht täte, wenn es nicht so wäre, dann wäre er ein Lügner. Und wo sagt Jesus, Lügner kommen nicht in das Himmelreich? Hallo? Es ist die Wahrheit. Aber es ist unsere Ängstlichkeit. Weißt du, wir überlegen, was ist, wenn nichts passiert? Neulich sagt mir jemand, was ist, wenn nichts passiert, Herbert? Dann sag ich, das geht dich gar nichts an. Ich sage, niemand hat dich danach gefragt. Jesus hat gesagt, geh hin, sprich mit jemand, leg ihm die Hand auf und tu es. Ja, und wenn nichts passiert, sag ich, das geht dich nichts an, das ist sein Teil. Dein Teil ist hinzugehen, die Hand aufzulegen, und sein Teil ist, das zu bewirken. Ende aus. Aus die Maus. Und was bist du in dem Moment? Gekickstartet. In dem Moment bist du gekickstartet. So einfach ist das. So einfach ist das. Hallo? Bist du doch noch froh, dass du gekommen bist? Mit Jesus unterwegs. Diese Jünger, die Apostel, die haben sich natürlich später scharf geändert, nicht wahr? Die sind vorangegangen und haben das genau getan, nachdem sie endlich vom geistlichen Schlaf auferwacht waren. Und wenn du und ich nicht geistlich schlafen, werden wir genau die Dinge erleben. Wir haben herrliche Zeugnisse um uns herum, auch herrliche Zeugnisse aus dem Odenwald, wie Gott überall Dinge wirkt. Wir haben das letzten Sonntag gehört. Gott ist am Wirken. Wir müssen nur schauen, wo hat Gott was vorbereitet? Aber wenn unser persönliches Wohl uns wichtiger ist, werden wir das, was Gott vorbereitet hat, verpassen. Denn es wird manchmal unter Hitze sein, es wird mit Hunger sein, es wird mit seelischem Unmut sein. Ich habe keinen Bock, es ist mir so heiß, ich habe auch keine Lust. Also jetzt gegen Mittag auf die Straße gehen, also ich gehe abends, wenn es kühler ist, auch wenn die Eisdielen aufhaben, kann man sich zwischendurch mal abkühlen. Das ist menschlich. Und dann verpassen wir genau das, dann sind wir wie die Jünger. Hunger, einkaufen, essen, weitergehen. Haben niemand getroffen. Die Jünger hätten die Frau verpasst und das ganze Dorf, die ganze Stadt verpasst. Glaubst du das? Haben sie, siehst du ja. So, wir können alles verpassen. Und ich lade dich ein, mit Jesus volle Kanne vorauszugehen. Geh mit Jesus unterwegs. Und du bist mit Jesus unterwegs. Lass Jesus doch einfach mal zurande kommen. Lass Jesus doch mal durchkommen. Aber er kann nicht durchkommen, wenn du nicht das tust, was er sagt, wie er durchkommt. Sein Durchkommen ist, du bringst die gute Nachricht. Und du fängst an, Gespräch zu führen, Kontakt zu finden. Auf eine ganz einfache Weise. Ich habe vielleicht Hunger, Durst, was weiß ich.
Vielleicht gehst du mit jemandem, damit dein Magen auch irgendwie seine Schonzeit nicht überstrapaziert bekommt. Vielleicht du siehst jemanden hungrig und sagst, du, ich lade dich ein zum Döner. Siehst du, wirst du auch noch gleich befriedigt. Und dann machst du ein Dönergespräch. Komm aber nicht auf die Idee und sage, und ich gebe dir ewige Döner. Das wird nicht funktionieren. Also das haut nicht hin. Die wirst du schon mal wieder neu kaufen müssen. So, Gott ist auf unserer Seite. Und Gott ist mit dir. Lass es ihm doch mal zeigen, dass er da ist. Aber da müssen du und ich handeln. Und dann wird er zeigen, dass er da ist und es tut. Amen? Du bist mit Jesus unterwegs. Ich hoffe, er kommt zu Wort.